أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Das Gebet ist ohne Zweifel eines der wichtigsten Aspekte im Islam und betrifft überwiegend 1,8 Milliarden Menschen, könnte man sagen. Also eigentlich alle Muslime. Jeder Muslim ist mit dem Gebet beauftragt. Und wenn wir über die Spiritualität eines Menschen sprechen wollen, beziehungsweise darüber, wie stark seine Bindung zu Allah subhanahu wa ta'ala ist, wie stark seine spirituelle Bindung ist, dann schaut man sich die Bindung dieser Person zum Gebet an. Man schaut also, wie seine Beziehung zum Gebet allgemein steht. Denn inwiefern ist das Gebet ein Bestandteil des Lebens und inwiefern hält das Gebet den Menschen vor Abscheulichkeiten und Sünden ab? Und der Koran ist ganz deutlich, wenn es darum geht, was für eine Wirkung das Gebet haben soll, nämlich Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Das bedeutet so viel wahrlich, das Gebet hält ab vor Schänd oder das Gebet hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun, in Surah 29, Vers 45. Das heißt, wenn wir allgemein den Koran fragen würden, was ist die Wirkung des Gebets, Effekt des Gebets auf das Leben eines Menschen, dann kommt die Antwort, das Gebet hält dich ab davon, Schändlichkeiten, das Schlechte, Sünden zu begehen. Aber dennoch sehen wir, dass der Mensch das Gebet zwar verrichtet, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dennoch Fehler macht, dennoch Sünden begeht, dennoch das Schändliche und Verwerfliche tut. Und womöglich eines der optimalsten Beispiele für so etwas ist die Armee von Umar bin Sa'ad beispielsweise. Diese haben das Gebet verrichtet, sind dann aufgestanden, haben das Schwert gezogen und den Enkel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam getötet. Hatte also hier das Gebet einen Effekt auf diese Personen oder nicht? Sicherlich nicht. Weil sie nicht davon abgehalten hat, das Schlechte, das Verwerfliche, eine der schlimmsten Sünden zu begehen, nämlich Mord. Und wenn wir uns allgemein das Gebet anschauen, die Bindung des Gebets, dann sehen wir, dass es kaum Persönlichkeiten gibt, die eine stärkere Bindung zum Gebet hatten, wie die Ahlul Bayt, salatullahi wa salam alayhim. Wenn wir uns anschauen, welche Bindung sie zum Gebet hatten, wenn wir uns anschauen beispielsweise, welche Wirkung das Gebet auf sie hatte, oder aber wie sie das Gebet in den verschiedenen Situationen verrichtet haben. Wir sehen beispielsweise eine der schwierigsten Situationen, nämlich im Kampf in Ashura, am 10. Muharram. Imam Hussein a.s. ist mitten im Kampf und die Zeit des Gebets bricht herein und sie verrichten das Gebet zu ihrer Zeit. Oder aber Fatima Zahra a.s., sie hat das Gebet und die Mustahab-Gebete sogar noch verrichtet, obwohl sie krank war bzw. verletzt war. Zainab a.s. hat in der Nacht zum 11. Muharram, nach den Geschehnissen von Ashura, hat sie Salatul Layl verrichtet. Der Prophet Muhammad s.a.w. mitten in der Nacht stand er auf und hat das Gebet verrichtet, sodass die Erde unter ihm weich wurde aufgrund der Tränen. Seine Füße waren angeschwollen aufgrund der Länge des Gebetes, was er verrichtet hat. Die Imame der Ahlul Bayt a.s., man sah sie im Wudu blass anlaufen und man fragte sie, was ist los? Wisst ihr denn nicht, vor wem ich gleich stehen werde? Sie waren vor dem Gebet blass. Imam Ali ibn Abi Talib a.s., man hat seine Wunden versorgt, wenn er im Gebet stand. Imam Zainul Abidin a.s., wenn er im Gebet stand, hat sich nichts von ihm bewegt, außer seine Kleidung und so weiter und so fort. Das können wir unendlich so weiterführen. Wir sehen also die Bindung der Ahlul Bayt a.s. zum Gebet und inwiefern sie das Gebet hervorgerufen haben oder betont haben, ist auf eine Art und Weise, die uns zeigt, wie wichtig das Gebet eigentlich im Leben eines jeden Menschen von uns sein sollte. Denn, wie der Koran sagt, das Gebet soll uns abhalten vor Schändlichkeiten und Verwerflichen. Das heißt, soll uns eigentlich reinigen, soll uns eigentlich fernhalten vor Sünden. Dennoch sehen wir, dass wir immer noch Sünden begehen. Das heißt, ist der Makel hier im Gebet? Oder hat das Gebet vielleicht nicht die Wirkung entfaltet? Oder sind wir dran schuld, dass das Gebet bei uns nicht wirkt? Und hier gibt es ein schönes Beispiel, was deutlich macht, wo der Fehler eigentlich steckt. Wenn wir beispielsweise krank sind und zum Arzt gehen und der Arzt sagt, hier hast du eine Medizin. Diese Medizin nimmst du dreimal am Tag, aber halbe Stunde vor dem Essen. Diese Medizin dreimal am Tag, alle 8 Stunden, halbe Stunde vor dem Essen sollst du die Medizin einnehmen, dann wirst du wieder gesund. Wir nehmen diese Medizin, Aber einmal nehmen wir die Medizin eine halbe Stunde nach dem Essen. Dann vergessen wir eine Portion, dann nehmen wir sie 24 Stunden später, danach trinken wir was dazu und achten nicht darauf, nach einer Woche sind wir wieder beim Arzt und sagen, oh Arzt, du hast uns die Medizin gegeben, wir haben sie genommen, aber wir sind immer noch krank. Wo ist das Problem? Liegt das Problem in der Medizin selbst? Hat die Medizin nicht gewirkt? Der Arzt sagt, die Medizin wirkt, du hast sie aber falsch angewendet. Du hast sie nicht so angewendet, wie ich es dir gesagt habe. Hättest du es so angewendet, wie ich es dir gesagt habe, wärst du jetzt gesund. Das Gebet ist eine Medizin für die Seele des Menschen. Unsere Seelen sind krank. Jeden Tag werden unsere Seelen kranker und kranker durch die Fehler und Sünden, die wir haben. Sei es offensichtliche Sünden, wie beispielsweise Lügen, Lästern oder und so weiter. Oder aber seelische Krankheiten wie Eifersucht, Hochmut, Wut und so weiter und so fort. All das belastet unsere Seele. Und Allah subhanahu wa ta'ala gab uns das Gebet als Reinigung, als Medizin für diese Seele. Aber er hat uns genau gesagt, wie wir diese Medizin anwenden sollen. Jetzt kommen manche und wenden es einmal richtig an und einmal falsch an. Und dann fragen wir uns, wieso die Medizin nicht wirkt. Weil wenn wir uns die Muslime im Allgemeinen anschauen, dann sehen wir, dass es verschiedene Gruppierungen gibt und wie das Verhältnis der Muslime allgemein zum Gebet ist. Einmal gibt es Leute, und wir durchleben derzeit den Geburtstag von Fatima Zahra a.s. Es gibt Leute, die lieben Fatima Zahra a.s. Sie freuen sich, wenn sie Geburtstag hat. Sie trauern über die Tage des Martyriums. Sie gehen nach Karbala, sie gehen nach Najaf, sie machen Ziyarat und so weiter. Aber sie beten nicht. Sie verrichten das Gebet nicht. Entweder aus Faulheit, weil sie entweder sagen, ich schaffe es nicht, ist zu anstrengend, wie auch immer. Oder aber, weil sie sagen, wozu beten? Allah subhanahu wa ta'ala kennt doch mein Herz. Er weiß doch, ich bin gläubig. Er weiß doch, ich trage die Wilaya von Muhammad wa al-Muhammad in meinem Herzen. Wozu also noch beten? Weil Allah braucht meine Gebete nicht. Keiner wird kommen und sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Gebete braucht. Nein. Oder gibt es einen vernünftigen Menschen, der sagt, Allah braucht die Gebete? Sicherlich nicht. Die Gebete sind für uns. Aber wenn ich jetzt von mir behaupte, ich brauche das Gebet nicht, mein Herz ist rein, ich tue nur Gutes für die Menschen, wozu soll ich also das Gebet verrichten? Auf der einen Seite gibt es also Leute, die gläubig sind, die Allah subhanahu wa ta'ala lieben, die Ziyara gehen, aber sie beten nicht. Das ist eine Gruppe. Die andere Gruppe, die manchmal betet und manchmal nicht. Manchmal zu beispielsweise bestimmten Gegebenheiten, Ereignissen, Muharram oder Ramadan, siehst du sie im Gebet, sie achten sogar darauf, das Gebet pünktlich zu verrichten, aber allgemein, mal lassen sie es ausfallen, mal verrichten sie es. Ganz nach Lust und Laune. Und auch hier fragt man, warum betest du? Gerade ist es schwierig, ich bin zu müde, die Arbeit war zu anstrengend, deswegen habe ich mittags und nachmittags heute mal nicht gebetet. Ich war heute müde heute Abend, deswegen Abend-Nachtgebet habe ich verpasst. Morgens sowieso nicht gebetet. Das heißt, manchmal ja, manchmal nein. Eine große Mehrheit der praktizierenden Muslime fällt aber unter der dritten Kategorie. Und das sind diejenigen, die zwar das Gebet verrichten, aber das Gebet eine absolute Routine für sie darstellt. Sie beten zwar, aber das Gebet ist für sie einfach nur etwas, was man verrichten muss, ein To-Do-Punkt auf der Liste, was wir tagtäglich verrichten müssen. Sobald wir es gebetet haben, machen wir einen Check daran und es ist vorbei, vergessen wir. Man fängt das Gebet an, hat aber gar keine spirituelle Beziehung zu dem Gebet. Man fängt im Gebet an, die Gedanken sind irgendwo anders und plötzlich, ehe man sich versieht, ist man im Tashahud und im Taslim, sagt Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und dann denkt man sich, Moment mal, was habe ich da gerade gemacht? Habe ich jetzt gerade wirklich gebetet? Waren das jetzt gerade 4 Rak'at Dhuhr? Ich weiß irgendwie gar nichts mehr davon. Es ist so eine starke Routine geworden, dass es gar keine spirituelle Bindung oder Beziehung zum Gebet gibt. Und dieses Problem haben tatsächlich sehr, sehr viele Geschwister. Und immer wieder erreichen uns Fragen zu dem Thema, ich spüre nichts beim Gebet. Ich habe keine Bindung zum Gebet. Was kann ich tun, damit mein Gebet effizienter und, ich sag mal, eine stärkere Bindung zu Allah subhanahu wa ta'ala für mich aufbaut. Was kann ich tun? Das ist eine Gruppe, aber womöglich die beste Gruppe sind diejenigen, die das Gebet verrichten und eine spirituelle Bindung zum Gebet haben. Das heißt, sie erwarten das Gebet, genauso wie jemand beispielsweise ein erfreuliches Ereignis erwartet, was ihm Ruhe verschafft, was ihm eine Freude bereitet, erwarten sie jedes Gebet so, als würde man ihnen etwas Gutes tun. Als würde man ihnen etwas schenken. Es ist ein Zustand, den sie sich sehnlichst wünschen, bis die Gebetszeit eintrifft und damit sie das Gebet verrichten können. Das sehen wir beispielsweise beim Gesandten Gottes Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Nämlich, dass immer, wenn die Gebetszeit eingetroffen ist, er zu Bilal sagte, ja Bilal, arrahna. Das heißt, o Bilal, erleichtere es uns, erlöse uns. Wir sind gerade gefesselt. Wir tragen eine bestimmte Sehnsucht im Herzen. O Bilal, die Gebetszeit ist eingetroffen. Erlöse uns. Mach den Adhan, damit wir das Gebet verrichten können. Wieso? Sie haben eine bestimmte Süße im Gebet geschmeckt und auf diese Süße wollen sie nicht mehr verzichten. Das Gebet ist für sie das Seil zu Allah subhanahu wa ta'ala. Für diese letzte Gruppe ist das Gebet ein Seil zu Allah subhanahu wa ta'ala. Oder wie die Überlieferungen es sagen, As-salatu mi'rajul mu'min. Das Gebet ist die Himmelfahrt des Gläubigen. Das heißt, während des Gebets sind ihre Seelen nicht mehr auf dieser Welt. Ihre Seelen sind bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, genauso wie wir vorhin angesprochen haben, Imam Amir al-Mu'minin, salatullahi wa salamu alayhi, immer, wenn er verwundet war, ein Pfeil irgendwo in seinem Körper steckte, hat man gewartet, bis er das Gebet verrichtet und dann kam man und hat seine Wunden versorgt, weil er dann nichts mehr gespürt hat. Er war so tief im Gebet drin, dass seine Seele nicht mehr anwesend war. Seine Seele war bei Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist im Dialog mit Allah subhanahu wa ta'ala. Was interessieren ihn da noch bestimmte Wunden oder Schmerzen am Körper? Das heißt, diese vierte Gruppe, sie planen das gesamte Leben um das Gebet herum. Das heißt, wenn irgendwie ein Treffen stattfinden soll, ein Freund ruft an und sagt, lass uns mal um 12 Uhr treffen. Dann sage ich, können wir das Treffen vielleicht um 1 Uhr machen? Wieso? Um 12 Uhr ist Gebetszeit, 12 Uhr 12 ist Gebetszeit. Lass uns doch zu Hause das Gebet verrichten und dann können wir uns gerne treffen. Wollen wir heute Abend ins Kino gehen? Gerne. Vorstellung um 20 Uhr. Lass mal lieber eine Vorstellung früher oder später, weil um 20 Uhr ist das Gebet, jetzt beispielsweise im Sommer. Früher wäre vielleicht ein bisschen schwierig, lass uns das Gebet verrichten und dann vielleicht zu einer Vorstellung gehen. Das heißt, das Gebet spielt eine Rolle in ihrem Leben. Alles wird um das Gebet herum geplant. Wenn ich beispielsweise eine Reise buche und die Fahrt fängt beispielsweise genau zur Gebetszeit an, dann schaue ich, kann ich vielleicht ein bisschen später fahren, damit ich erstmal beten kann und dann meine Reise antrete und so weiter und so fort. Das Gebet spielt also eine zentrale Rolle im Leben dieser Gruppierung. Aber wenn wir uns jetzt allgemein die Frage stellen, weshalb beten wir eigentlich? Warum beten wir überhaupt? Manchmal stellen wir uns diese Frage, warum beten wir? Einer sagt, weil ich Angst vorm Höllenfeuer habe. Der andere sagt, das Gebet ist wie ein Fluss, es reinigt meine Sünden. Und so weiter und so fort. Aber was ist die Philosophie des Gebets eigentlich in den Worten der Ahlul Bayt a.s. oder speziell, weil wir den Geburtstag von Fatima Zahra a.s. durchleben, was ist die Philosophie des Gebets gemäß den Worten von Fatima Zahra, salatullahi wassalamu alaiha. Weil wenn wir uns den Gottesdienst von Fatima alaihi salam ansehen, dann bemerken wir oder dann sehen wir, was für eine spezielle Bindung sie zum Gottesdienst hatte. Ihr kennt alle die bekannte Überlieferung, dass ihre Kinder nachts aufgestanden sind und ihre Mutter im Gebet gefunden haben, in Salatul Layl gefunden haben, dass sie Dua gemacht hat für die Nachbarn und dann für sich selbst. Ja, und dann Imam al-Hasan alaihi salam fragte, o Mutter, o Zahra, du machst immer Dua für die anderen, und nicht für dich selber. Und sie sagte, Bunay Hassan al-Jar thumma ad-Dar, mein Sohn Hassan, der Nachbar zuerst und dann das eigene Zuhause. Ihr alle kennt diese Begebenheiten. Wir sehen also, die Bindung von Fatima a.s. zum Gebet war eine extrem starke Bindung, speziell zu den empfohlenen Gebeten, speziell zu Salatul Layl beispielsweise. Aber wenn wir jetzt allgemein fragen würden, was ist die Philosophie des Gebetes? Darum soll es inshallah heute gehen, dass wir dies ermitteln, weshalb wir überhaupt beten, mit den Worten von Fatima Zahra, salatullahi wassalamu alaiha. Und das wollen wir anhand folgender Themen machen oder folgender Punkte machen, nämlich inwiefern saugen Kinder alles von ihren Eltern auf und sehen etwas bei ihren Eltern und machen das dann selber. Zum anderen, welche Erschwernisse nahm der Gesandte Gottes Muhammad salallahu alaihi wa alaihi auf sich auf, um das Gebet unter den Muslimen zu etablieren, damit das Gebet uns heute auch erreicht? Und wie nachlässig gehen wir eigentlich mit dem Gebet um? Und wie schmerzhaft ist es eigentlich zu sehen, was für Erschwernisse der Prophet auf sich genommen hat, damit wir das Gebet haben und wie nachlässig wir mit diesem Erbe gehen. Drittens kommen wir zum Hauptthema. Was ist die Philosophie des Gebets? Warum beten wir? Weshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen das Gebet auferlegt? Aus welchem Grund? Was ist die Philosophie des Gebets? Eine tiefgründige Philosophie wollen wir heute herausfinden mit den Worten von Fatima Zahra, salatullahi wa salamu alaiha. Viertens wollen wir einige grundlegende Punkte besprechen im Alltag unseres Lebens, was das Gebet angeht. Was mache ich beispielsweise in der Winterzeit, wenn ich das Mittags- und Nachmittagsgebet beispielsweise die gesamte Zeit auf der Arbeit bin oder in der Schule oder in der Uni und es nicht mehr zu Hause schaffe, rechtzeitig das Gebet zu verrichten? Was mache ich dann? Kann ich zu Hause alle Gebete nachholen? Was mache ich, wenn ich beispielsweise im Flugzeug bin, im Zug, im Auto, ich bin auf einer Reise, das Gebet steht an? Was mache ich beispielsweise, wenn meine Kleidung verunreinigt ist, ich aber unterwegs bin, die Kleidung nicht reinigen kann? Einige Punkte, die uns im alltäglichen Leben widerfahren. Und zu guter Letzt wollen wir nochmal auf den Gottesdienst von Fatima a.s. schauen und wie sie diese Liebe des Gottesdienstes speziell zum Gebet weitergab an ihre Kinder, Imam Hassan, Imam Hussein und Zainab, Salatullah wa salam alayhim ajma'in. Ohne Zweifel stammt die Liebe von Fatima al-Zahra alayhi salam zum Gebet, ohne Zweifel von ihrem Vater und ihrer Mutter. Von ihrem Vater, dem Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, und von ihrer Mutter Khadija al-Kubra alayhi salam. Und allgemein ist das ein Punkt, den wir auch mitnehmen müssen. Die Eltern sind die ersten Vorbilder ihrer Kinder. Das, was die Eltern machen, das schauen sich die Kinder ab und machen das genauso. Und viele von uns, die selber entweder Kinder haben oder kleine Geschwister oder zu Besuch bei ihren Geschwistern sind, die kleine Kinder haben, manchmal beten die Eltern und die kleinen Kinder, ohne dass sie überhaupt irgendwas verstehen, kommen und nehmen Gebetsstein und schmeißen ihn so auf die Stirn oder schmeißen sich einfach so auf den Boden oder stellen sich neben den Eltern und machen irgendwelche Bewegungen. Sie wissen nicht, was sie da tun, aber sie sehen es bei ihren Eltern. Und dann fängt es schon an, okay, meine Eltern machen es, ich will auch dabei sein, ich will auch mitmachen, ich will auch so wie meine Eltern sein. Deshalb die erste und beste und wichtigste Lektion, wenn du deinen Kindern das Gebet beibringen willst, bete selber. Wenn du deinen Kindern das pünktliche Gebet beibringen willst, bete selber pünktlich. In den meisten Fällen wird es nicht mal mehr notwendig sein, überhaupt viel darüber zu sprechen. Wenn du es machst und deine Kinder dich sehen und du dann vielleicht ein, zwei Sätze dazu sagst, wieso du es machst, hast du schon keine Probleme damit, wenn es darum geht, dass die Kinder das Gebet verrichten. Aber wenn wir selber nachlässig mit dem Gebet umgehen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn unsere Kinder ebenfalls nachlässig mit dem Gebet umgehen. Deshalb sehen wir beispielsweise Fatima al-Zahra alayhi salam, wenn wir schauen, welche Liebe und Beziehung sie zum Gebet hatte, dann schauen wir, dass sie dies ohne Zweifel von ihrem Vater, dem Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa alihi, hat und von ihrer Mutter Khadija al-Kubra alayhi salam. Fragt jeden Muslim, wer waren die ersten drei Persönlichkeiten, die das Gebet verrichtet haben? Noch lange bevor das Gebet überhaupt den Muslimen verpflichtet wurde. Die allerersten drei Persönlichkeiten, die das Gebet verrichtet haben, waren zum einen natürlich der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wa alihi, Khadija und Ali ibn Abi Talib, alaihi salam, als kleiner Junge. Es gibt eine Begebenheit von Afif al-Kindi, der berichtet, dass er eines Tages nach Mekka kam, um einige Sachen zu kaufen, und er sah bei der Kaaba drei Persönlichkeiten stehen, die sich bewegt haben. Er konnte es natürlich nicht definieren. Er sah einen jungen Mann, eine junge Frau und einen Jungen bei sich. Und die haben sich bewegt, die haben das Gebet verrichtet. Und dieser Afif al-Kindi ging zu Abbas, dem Onkel des Propheten, sallallahu alaihi wa alihi, also nicht Abul Fadl Abbas, das ist historisch und zeitlich gar nicht möglich, sondern der Onkel des Propheten, sallallahu alaihi wa alihi, hieß ebenfalls Al-Abbas. Er ging zu ihm und sagte, was machen die da? Siehst du, was sie da machen, diese drei Persönlichkeiten, was machen die da? Er sagte, ja, was... Wer sind diese Personen, was machen die da überhaupt? Und Abbas sagte, dieser junge Mann, den du da siehst, das ist mein Neffe Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi. Diese junge Frau ist seine Ehefrau Khadija und dieser Junge, der bei ihnen steht, das ist Ali ibn Abi Talib, alaihi salam. Lange bevor also den Muslimen das Gebet auferlegt wurde, sah man diese drei Persönlichkeiten im Gebet stehen. Deshalb, als der Prophet, sallallahu alaihi wa alihi, später zum Islam aufrief und das Gebet etabliert hat, es ist unvorstellbar, was für Erschwernisse er auf sich genommen hat, um das Gebet zu etablieren und um das Gebet zu verrichten. Ihr alle kennt sicherlich die Situation, wenn man mal unterwegs ist und es wird knapp und wir wollen das Gebet verrichten. Wir stellen uns irgendwo hin in einer ruhigen Ecke, aber es ist in der Öffentlichkeit. Diese Blicke stören uns. Manchmal verrichten wir nicht mal das Gebet aus Angst, jemand könnte einen Kommentar abgeben oder uns komisch angucken oder was auch immer. Wir sind auf der Raststätte und wollen beispielsweise auf dem Parkplatz beten. Wir machen das nicht oder wir machen es mit einem komischen Gefühl jetzt schnell, schnell. Vielleicht könnte uns jemand anschauen. Vielleicht könnte jemand einen blöden Spruch abgeben. Wir wissen aber ganz genau, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand kommt und uns angreift, ist sehr, sehr gering. Klar, die Wahrscheinlichkeit ist immer gegeben, natürlich, aber ist sehr, sehr gering, dass jemand wirklich kommt und, ich sag mal, mit einer Flasche uns auf den Kopf haut, während wir im Gebet stehen, sage ich mal. Wahrscheinlichkeit ist da, klar, aber ist sehr, sehr gering. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kommentar kommt, dass jemand komisch guckt, die ist sehr hoch, sicherlich. Und wir, was für ein Gefühl haben wir dann, wenn wir das Gebet verrichten wollen? Und wir fürchten diesen Zustand. Wenn wir uns aber mal anschauen, was der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alihi durchleben musste, damit das Gebet etabliert wird, werden wir diese Gefühle nie wieder haben, glaubt mir. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi hat das Gebet verrichtet, während Leute kamen und versucht haben, ihn zu erwürgen dabei. Der Prophet sallallahu alaihi wa alihi war im Sujud und die Menschen kamen mit Eimern voller Exkremente von Tiere, wal'iyadhu billah, und haben es auf seinen Kopf geschüttet. Die Muslime haben das Gebet verrichtet und die Mekkaner, Quraysh, haben Steine genommen und sie mit Steine beworfen. Und sie haben dennoch das Gebet verrichtet. Das sollte uns zu denken geben, was unser Prophet, den wir lieben, den wir befolgen, den wir ehren und schätzen, was er durchmachen musste, damit das Gebet heute bei uns erreicht hat, damit wir heute diese Rakat haben, damit wir das Gebet verrichten können, was er für Erschwernisse auf sich genommen hat, damit wir das Gebet heute haben. Wie verräterisch handeln wir also gegenüber dem Propheten, sallallahu alaihi wa alihi, und den Ahlul Bayt, alaihi wa sallam, wenn wir nachlässig mit dem Gebet umgehen? Was werden wir dem Propheten, sallallahu alaihi wa alihi, am Tage des Gerichts antworten, wenn er sagt, du sagst, du bist mein Anhänger? Ich sage ja. Du sagst, ich bin dein Prophet? Ich sage ja. O Gesandter Gottes, du bist mein Prophet, ich bin dein Anhänger, ich liebe dich, alles was du machst, ich bin dir zu Diensten. Was würden wir antworten, wenn er sagt, weißt du denn nicht, was für Erschwernisse ich auf mich nehmen musste, ich und meine Tochter und meine Ehefrau und meine Familie, damit du im Jahre 2023 das Gebet hast? Und kaum hast du ein paar kleine Erschwernisse, ein Blick könnte dich treffen, ein Wort könnte dich treffen und schon vernachlässigst du das Gebet und verrichtest es nicht zu seiner Zeit? Was für ein schwieriger Standpunkt ist es, gegenüber dem Propheten zu stehen und dass er so mit uns spricht und wir haben keine Antwort darauf, weil es stimmt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das Gebet verrichtet, während Uqba beispielsweise kam und versucht hat, den Propheten zu erwürgen. Hat uns mal jemand versucht zu erwürgen, während wir am Beten waren? Ganz ehrlich, das Schlimmste, was passieren konnte, dass jemand vielleicht einen blöden Kommentar abgegeben hat. Geh doch nach Hause zurück, geh dahin, wo du herkommst. Beten kannst du in deinen vier Wänden oder sonst irgendwas. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gebetet, während man, wie gesagt, Exkremente auf seinen Kopf geworfen hat, während man ihn mit Steinen beworfen hat. Fatima a.s. hat dies alles gesehen. Von klein auf hat sie gesehen, was ihr Vater sallallahu alaihi wa sallam durchmachen musste. Sie hat gesehen, wie stark die Liebe ihres Vaters zum Gebet war. Sie sah, wie stark die Liebe ihrer Mutter Khadija a.s. zum Gebet war. Sodass, selbst wenn sie in Lebensgefahr waren, selbst wenn sie angegriffen wurden, sie immer geduldig blieben und das Gebet dennoch verrichtet haben. Weil sie erkannt hat, im Gebet liegt mein Erfolg. Im Gebet liegt die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Im Gebet liegt alles. Das hat Fatima a.s. von klein auf herausgefunden, von klein auf erkannt. Und deshalb sehen wir beispielsweise im Koran, worin es heißt, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا إِذَا صَلَّى, über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wie er angegriffen wurde oder wie man versucht hat, ihn vom Gebet abzuhalten, in Surah 96, Vers 9 bis 10. Siehst du denjenigen, der abhält einen Diener, wenn er betet? Fatima a.s. hat von klein auf gesehen, ihr Vater wird angegriffen. Ihr Vater durchlebt diese schweren Zustände, aber er gibt das Gebet nicht auf. Er dreht sich um und sagt, oh Allah, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Von klein auf ist Fatima damit aufgewachsen, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit dem Gebet umgegangen ist. Deshalb war es für sie nicht verwunderlich, später, auch wenn sie angegriffen wurde, nachdem ihr Haus eingetreten wurde, nachdem sie verletzt wurde, war es für sie auch kein Wunder und kein Problem, das Gebet zu verrichten. Wieso? Sie saß bei ihrem Vater, sie saß bei ihrer Mutter, Khadija a.s. Sie wusste von klein auf, egal welches Erschwernis mich trifft, egal welches Problem mich ereilt, das Gebet gebe ich niemals auf. An das Gebet halte ich mich fest, weil das ist das, was mir Kraft gibt. Wenn wir uns aber die Frage stellen, okay, warum hat Fatima a.s. gebetet? Okay, die Kinder machen es ihren Eltern nach, aber sie verstehen den Sinn dahinter nicht. Was glaubt ihr, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seiner Tochter Fatima das Gebet beigebracht hat, erklärt hat? Meint ihr, er kam und sagte zu ihr, oh Fatima, wenn du nicht betest, kommst du in die Hölle, wirst du verbrannt. Oh Fatima, wenn du nicht betest, darfst du nicht rausgehen. Oh Fatima, wenn du nicht betest, darfst du dies und das nicht machen. Meint ihr, der Prophet hat so Fatima a.s. erzogen? Sicherlich nicht. Wir müssen in erster Linie verstehen, warum wir etwas tun. Und das ist ein allgemeines Fundament, was wir jedem mitgeben sollen. Wir müssen verstehen, weshalb wir bestimmte Taten machen, weshalb wir fasten, weshalb wir das Gebet verrichten, weshalb wir zu Hajj gehen, weshalb wir diese und jene Taten machen. Hinter allem steckt ein wunderschöner Grund und eine Weisheit, wieso wir dies tun. In erster Linie, natürlich, machen wir dies, weil es von Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt wurde, weil es eine Pflicht von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und viele kommen, wenn man ihnen die Frage stellt, weshalb müssen wir beten? Allah hat es gesagt, frag nicht, mach es einfach. Es ist Gottesdienst, du musst es machen, Punkt aus. Okay, natürlich, ich mach's, weil Gott es mir auferlegt hat, ja. Aber ich will verstehen, was dahinter steckt. Was ist die Philosophie des Gebets? 5-mal am Tag muss ich es verrichten. Ich muss morgens meinen bequemen, warmen Schlaf unterbrechen und aufstehen, um das Gebet zu verrichten. Ich muss mittags, nachmittags meinen Chef eventuell um Erlaubnis fragen, dass ich auf der Arbeit beten kann. Abends, nachts, warum? Was steckt dahinter? Das ist das Recht eines jeden Muslims zu fragen, was die Philosophie des Gebets ist, weshalb ich die Gebete verrichten muss. Und jeder von uns muss die Gebete 5-mal am Tag verrichten. Da ist es ja wohl das Mindeste, in Erfahrung zu bringen, weshalb dies so ist. Denn nur so werden wir auch bestimmte Situationen meistern können, wenn wir wissen, was dahinter steckt. Beispielsweise, wenn wir im Gebet stehen, wir müssen draußen das Gebet verrichten als Beispiel, weil wir es nicht mehr rechtzeitig nach Hause schaffen, müssen wir das Gebet verrichten und jemand kommt und lässt einen blöden Spruch ab. Dann habe ich ein Selbstbewusstsein und weiß, wieso ich das gerade mache, wieso ich das Gebet verrichte. Ich stehe dahinter. Ich kann es begründen, wenn mich jemand anspricht und sagt, warum betest du, dann kann ich ihm eine Antwort geben. Ich kann mich selber ruhig halten, wenn jemand einen blöden Spruch abgibt oder mich komisch anschaut und ich irgendwie innerlich Zorn entwickle oder gerne ihn beleidigen möchte, weil er mich gerade dumm angemacht hat, weil ich das Gebet draußen verrichte, sage ich, nein, bleib ruhig. Wal kadhimin al-ghayz. Ich denke an diese Worte Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran, diejenigen, die ihre Wut unterdrücken. Ich sende meinen Gruß zu Imam Musa ibn Ja'far al-Kadhim a.s. sagt, gesegnet seist du, o al-Kadhim. Wieso wurdest du al-Kadhim genannt? Weil du deinen Zorn und deine Wut unterdrückt hast. O Sayyidi, o Maulai, heute bist du mein Vorbild. Jemand hat mich beleidigt. Ich habe diese Zorn und diese Wut in mir. Diese reguliere ich nach unten, diese fahre ich herunter. Aus Liebe zu dir, o Maulai, o Imam al-Kadhim a.s. Wenn jemand so eine Einstellung hat, meint ihr dann nicht, dass Imam al-Kadhim a.s. am Tage der Auferstehung sein Fürsprecher sein wird und zu Allah subhanahu wa ta'ala sagen wird, O Allah, O Meister, O Maula, O Allah, dieser Diener, ich weiß, er hat viele Sünden, aber es gab Situationen, wo er seinen Zorn geregelt hat und dabei an mich gedacht hat. O Allah, erleichtere es ihm. O Allah, vergib ihm seine Sünden. Wenn Imam al-Kadhim a.s. oder die anderen Imame Fürsprache für uns einlegen, was meint ihr, was das für einen Effekt haben wird auf unser jenseitiges Leben, auf unser jenseitiges Schicksal? Genauso auf alle anderen Imame. Deshalb ist es wichtig, die Imame kennenzulernen, ihre Eigenschaften kennenzulernen, damit wir ihre Eigenschaften auch in unserem Leben etablieren können. Damit, wenn es heißt, jemand kommt und möchte etwas von uns, dass wir großzügig sind und dabei innerlich sagen, Assalamu alaika ya Hassan al-Mushtaba, der Friede sei mit dir, o Imam al-Hassan. Du bist wahrlich bekannt als der Großzügige. Nimm mich als einen kleinen Diener an und ich versuche, deinem Beispiel zu folgen. Als Beispiel, wir vertiefen unseren Sujud und lesen viel Dua und sagen, der Friede sei mit dir, o mein Maula, o Zainul Abidin. Du bist mein Vorbild, was Gottesdienst angeht. Lege bei Allah Fürsprache für mich ein. Ich habe heute meine Niederwerfung etwas verlängert, weil ich ein Beispiel an dir genommen habe, weil du der Herr der langen Niederwerfung bist. Was würde das mit unserem Leben allgemein machen, wenn wir diesen Zustand hätten? Alaykum salam wa rahmatullah. Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Deshalb, wenn wir nun nach der Philosophie des Gebets fragen, weshalb beten wir, antwortet Fatima az-Zahra a.s. in sehr eindeutigen Worten. Nachdem sie angegriffen wurde und nachdem der Angriff auf ihr Haus stattfand, ging Fatima az-Zahra a.s. in die Prophetenmoschee und hielt dort eine Rede, die bekannt wurde als die Rede von Fadak oder die sogenannte Fadakiyya-Rede. In dieser Fadakiyya-Rede hat sie den Menschen klargemacht, weshalb wir eigentlich beten. Sie sagte, فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ. Das heißt so viel wie, und Allah machte für euch den Glauben als Reinigung vor dem Schirk, vor der Beigesellung Allahs. وَالصَّلَاةَ تَنْزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ. Und das Gebet als Reinigung vor Hochmut. Das heißt, wenn wir fragen würden, O Fatima, O Tochter des Propheten, weshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala das Gebet für uns verpflichtet? Dann antwortet Fatima a.s. und sagt, das Gebet wurde euch und uns allen verpflichtet als Reinigung vor Hochmut. Warum? Wenn mich jemand fragen würde, warum betest du? Allgemein, was wäre unsere Antwort? Würde einer sagen, ja, damit ich nicht hochmütig werde? Oder würden alle sagen, weil es Pflicht ist, damit ich nicht in die Hölle komme, damit das Gebet ist wie ein Fluss, es reinigt mich 5-mal am Tag? Alles richtig, ja. Aber was steckt wirklich dahinter? Das Gebet reinigt und schützt den Menschen vor Hochmut, weil du mehr oder weniger verpflichtet bist, egal wie toll du bist, egal wie stark du bist, egal wie du denkst, wie toll du bist und was für eine hohe Macht du hast bei den Menschen, egal wie stark du dich fühlst, du bist verpflichtet 5-mal am Tag, das Wertvollste, was du hast, deinen Kopf und die wertvollste Stelle, die du hast, deine Stirn, auf etwas so Wertlosem materiell betrachtet wie Erde zu tun. Und dich zu erinnern, ich komme von dieser Erde und zu dieser Erde werde ich zurückkehren. Egal wie viel Macht ich habe, Egal auf was für einen großen Stuhl ich sitze und wie viele Leute auf mich hören und wie viele Leute meine Hände und Füße küssen, weil sie irgendwas von mir wollen. Egal wie machtvoll ich mich fühle und wie toll ich denke, bin ich. Ich bin verpflichtet, 5-mal am Tag das Wertvollste, was ich habe, auf dem Boden zu tun. Vor Allah subhanahu wa ta'ala. Um mich daran zu erinnern, all das, was ich habe, kommt von Gott und kann auch von Gott wiedergenommen werden. Materiell betrachtet, deshalb die Philosophie des Gebets und warum wir unser Gebet auf Erde machen, ist wunderschön. In der Rechtschule der Ahlul Bayt alayhim salam speziell müssen wir das Gebet auf Erde verrichten, auf diese Turba verrichten. Das ist ja nichts anderes als Erde. Warum Erde? Damit der Mensch sich immer daran erinnert, diese Erde. Materiell hat es gar keinen Wert. Erde findest du überall. Du brauchst nur nach draußen zu gehen und einfach ein bisschen Erde zu nehmen. Es hat keinerlei Wert. Keiner streitet sich darum. Aber das Wichtigste und Wertvollste, was du als Mensch hast, ist dein Kopf. Und die wichtigste Stelle auf diesem Kopf ist diese Stirn. Und diese Stirn tust du auf die Erde, weil du von dieser Erde geboren wurdest. Deshalb diese 2 Niederwerfungen beispielsweise im Gebet. Wieso haben wir 2 Niederwerfungen im Gebet? In jeder Rak'a müssen wir 2 Niederwerfungen machen. Wieso? Du machst die erste Niederwerfung und symbolisierst damit, von dieser Erde wurde ich erschaffen. Dann setzt du dich wieder hin. Du bist in dieser Welt. Du bist aus Erde erschaffen. Dann gehst du in die 2. Niederwerfung und zu dieser Erde kehre ich zurück. Wenn wir sterben, werden wir begraben, wir verwesen, wir werden wieder zu dieser Erde. Aber am Tage der Auferstehung kommen wir von dieser Erde wieder heraus. Wir werden von dieser Erde wieder auferweckt werden. Deshalb setzen wir uns dann ein 2. Mal hin. Wunderschöne Philosophie. Weshalb wir 2 Niederwerfungen verrichten müssen. Weshalb wir unseren Kopf auf Erde legen müssen. Als Schutz vor Hochmut. Deshalb, Fatima a.s. erklärt die Philosophie des Gebets. Und zeigt uns damit, das wahre Gebet hält mich davon ab, arrogant gegenüber den anderen Geschöpfen zu sein. Das Gebet hält mich davon ab, hochmütig gegenüber jemand anderem zu sein. Weil warum sollte ich hochmütig gegenüber einer Person sein, wenn er aus Erde ist und ich aus Erde bin? Weshalb sollte ich denken, ich bin besser als jemand anderes, obwohl er genau aus demselben Material besteht als wie ich? Wo ist der Unterschied zwischen ihm und mir? Ja, der Koran sagt, es gibt einen einzigen Maßstab und das ist Taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Der Gottesfürchtigste oder der Angesehenste bei Gott ist derjenige, der am Gottesehrfürchtigsten ist. Das ist der einzige Maßstab bei Gott. Taqwa. Nicht wie groß du bist, wie klein du bist, was für eine schöne Nase du hast, welche Figur du hast und so weiter und so fort. Das alles zählt bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Ein einziger Punkt zählt und das ist die Gottesfurcht. Deshalb, indem wir uns 5-mal am Tag niederwerfen, das Wertvollste, was wir haben, auf den Boden legen, soll uns jeden Tag daran erinnern, alles, was wir haben, kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. All diese Schönheit und Stärke und Macht, alles kommt von Gott. Und genauso kann Allah subhanahu wa ta'ala es wiedernehmen. Ich, egal wie toll ich denke, ich bestehe aus nichts anderem als aus dieser Erde, auf die ich gerade meine Stirn packe. Deshalb, der arroganteste Mensch ist derjenige, der es nicht schafft, 5-mal am Tag sich vor Allah subhanahu wa ta'ala niederzuwerfen. Egal wie viele Majalis er besucht, egal wie oft er in Karbala war oder in Najaf oder Ziyara macht, wenn du nicht imstande bist, dich vor Allah subhanahu wa ta'ala im Gebet niederzuwerfen, gibt es keinen großen Unterschied zwischen dir und Iblis, la'anallah. Was ist der Unterschied? Warum ist Iblis verflucht? Iblis, keiner soll denken, er glaubt nicht an Gott. Natürlich glaubt er an Gott. Iblis glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis, la'anallah, hat Allah subhanahu wa ta'ala angebetet, er hat Wissen um Allah subhanahu wa ta'ala, er hat mit Allah gesprochen, aber eine einzige Niederwerfung, die er verwehrt hat, hat dazu geführt, dass er verflucht wurde bis zum Tage der Auferstehung. Was ist mit uns, die 5-mal diese Niederwerfung am Tage ablehnen von Allah subhanahu wa ta'ala? Iblis Problem war Hochmut. Was hat er gesagt? Ana khairun min. Ich bin besser als er. O Allah, mich hast du aus rauchlosem Feuer erschaffen. Ich habe dich so und so lange angebetet. Ich habe 6000 Jahre eine Niederwerfung gemacht. Und jetzt erschaffst du jemanden wie Adam aus Ton und Wasser, formst ihn. Und ich, der große Iblis, soll mich vor ihm niederwerfen? Niemals. Ich werfe mich nur vor dir nieder, oh Allah. Seht ihr den Widerspruch? Kennt ihr das aus der heutigen Zeit? Ich werfe mich nur vor Allah nieder. Aber Allah sagt dir gerade, wirf dich vor Adam nieder. Und du sagst, nein, ich werfe mich nur vor dir nieder. Daraufhin wurde er verflucht. Bis zum Tage der Auferstehung. Weil er eine einzige Niederwerfung abgelehnt hat.
Im Endeffekt ist es ein Befehl.
Ein Befehl. Allah subhanahu wa ta'ala befehlt dir, das Gebet zu verrichten. Allah subhanahu wa ta'ala befehlt dir, dich niederzuwerfen. Jetzt stehst du da. Und wenn du nicht betest, sagst, nein, oh Allah, ich mach das nicht. Wo ist der Unterschied zwischen uns und Iblis, la'anallah? Deshalb das Gebet. Nicht umsonst sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa alaihi, as-salatu amudu din, in qubilat qubila ma siwaha, wa in ruddat Ruddama siwaha. Das Gebet ist die Säule der Religion. Wird es akzeptiert, werden auch die anderen Taten akzeptiert. Wird es abgelehnt, so werden auch die anderen Taten abgelehnt. Es ist, als wolle der Prophet sagen, die Religion existiert und sie hat eine Säule und das ist das Gebet. Wenn du das Gebet nicht korrekt verrichtest, stürzt diese gesamte Religion auf dich ein und du hast keinerlei Nutzen davon. Weil was soll dich dann vor Hochmut schützen? Was soll dich vor Hochmut reinigen, wenn du das Gebet nicht verrichtest? Egal wie sehr du denkst, wie rein du bist, wie gut du bist, dass du doch bescheiden bist und so. Wenn du nicht imstande bist, dich fünfmal vor Allah subhanahu wa ta'ala niederzuwerfen, dann denk nicht, dass du bescheiden bist. Alaikum salam. Dann denk nicht, dass du nicht hochmütig bist. Du brauchst es. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was du brauchst. Er hat dich erschaffen und er weiß ganz genau, der Mensch braucht das Gebet, damit er auf dem Boden bleibt, damit er auf dem Teppich bleibt. Deshalb, Fatima az-Zahra alayhi salam erklärt uns ganz genau, wie wir das Gebet zu verrichten haben, beziehungsweise welche Notwendigkeit und welche Philosophie dahinter steckt. Jetzt haben wir alle aber nahezu ein bestimmtes Problem. Wir sagen, ja, wir beten, Alhamdulillah, wir beten fünfmal am Tag, aber wir möchten so gerne mal eine tiefere Bindung und Spiritualität fühlen zum Gebet. Wir versuchen alles Mögliche, aber wir schaffen es nicht. Ich bete ja, ich würde ja gerne mehr fühlen im Gebet. Aber es ist immer das Gleiche. Ein, zweimal kriege ich es hin, aber beim dritten Mal, Allahu Akbar, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Was esse ich denn heute zum Mittag? Ar-Rahman ar-Rahim. Gestern habe ich Döner, vielleicht heute Burger. Maliki Yawmiddin, aber nicht Barbecue-Soße, die war nicht lecker. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Moment mal, konzentriere dich aufs Gebet. Was trinke ich dazu? Ayran Cola. Die ganze Zeit denkt man an irgendwas anderes. Wir rezitieren äußerlich, aber unsere Gedanken sind ganz woanders. Wir würden es gerne ändern. Und ich glaube vielen Geschwistern, ja, ich nehme es ihnen ab, dass sie sagen, ich würde es gerne ändern. Aber wie? Ich versuche es, aber ich schaffe es nicht. Vier Punkte, meiner Meinung nach. Wenn wir diese umsetzen können, schaffen wir es, eine viel tiefere und engere Bindung zum Gebet zu entwickeln und diese Süße zu schmecken, von der beispielsweise große Gelehrte wie Ayatollah Behjat gesprochen haben. Diese bekannte Aussage kennen vielleicht einige, als er sagte, wenn die Machthaber und Diktatoren und diejenigen, die an der Macht sitzen, die Süße des Gebets schmecken würden, dann würden sie sich darum, dann würden sie diese ganzen Posten und alles, was sie haben, aufgeben, um die Süße des Gebets zu schmecken. Wie schmecken wir aber diese Süße des Gebets? Als allererstes ist es wichtig für uns, eine geeignete Umgebung zu schaffen. Wenn wir das Gebet verrichten wollen, ist vielleicht nicht der beste Ort das Wohnzimmer, wo der Fernseher läuft, damit wir gerade noch mitkriegen, hier im Fußballspiel, was gerade noch läuft, ob ein Tor fällt oder nicht. Ist vielleicht nicht die beste Umgebung. Im Wohnzimmer oder in der Küche oder irgendwo zu stehen, wo viele Leute da sind, die uns ablenken, sodass wir uns nicht auf das Gebet konzentrieren können. Optimalerweise, wenn man beispielsweise in der Wohnung ein Zimmer hat, was leer steht oder aber, wo man sagen kann, da kann ich mich zurückziehen, um das Gebet zu verrichten, eine geeignete Umgebung zu schaffen und sich dort zurückzuziehen und sagen, das ist jetzt der Ort, wo ich das Gebet verrichten möchte. Das ist der Ort meiner Himmelfahrt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Von hier steige ich nun zum Himmel zu Allah subhanahu wa ta'ala auf. Das ist kein einfacher Ort, den wir uns da aussuchen. Das heißt als allererstes, eine geeignete Umgebung zu schaffen. Zweitens, darauf vorbereiten. Viele kommen, Wudu, ganz schnell, stellen sich hin, Allahu Akbar. Nicht mal Adhan oder Iqama. Ja, Adhan, Iqama ist nicht Pflicht, stimmt. Aber wir sollten uns seelisch auf das Gebet vorbereiten. Gut wäre es, eine halbe Stunde oder eine halbe Seite vor dem Gebet vom Koran zu rezitieren. Eine halbe Seite danach zu rezitieren, nicht direkt aufzustehen und seiner Arbeit nachzugehen. Wenn wir diese Zeit haben, vorher Besinnung, zur Ruhe kommen, speziell Abend- und Nachtgebet, haben die meisten keine Arbeit mehr. Ich setze mich auf den Gebetsteppich, ich hole den Koran, ich lese nur 3-4 Verse, eine halbe Seite, eine Seite. Ich bereite mich aber spirituell schon mal vor. Ich gehe schon mal in diese Atmosphäre rein. Ich springe nicht ins kalte Wasser, direkt ins Gebet. Nein, ich bereite mich schon mal vor. Ich bereite mich auf das Gebet vor. Ich ziehe bestimmte Kleidung an, die ich mir nur fürs Gebet aufhebe. Beispielsweise einen bestimmten weißen Gewand. Oder ich parfümiere mich. Ich habe einen speziellen Parfüm, den ich immer auftrage. Und das würde ich jedem empfehlen, denn die Überlieferungen sagen, dass das Gebet eines Parfümierten um 70 Mal mehr zählt als das Gebet eines Nicht-Parfümierten. Legt euch eine kleine Flasche zur Seite. Immer wenn ich das Gebet verrichten möchte, mache ich Parfüm drauf hier ein bisschen und fange an, das Gebet zu verrichten. Bei Allah subhanahu wa ta'ala zählt dieses Gebet 70 Mal mehr, als wenn du kein Parfüm aufgetragen hättest. Hab also ein eigenes Zimmer oder einen speziellen Bereich, wo du das Gebet verrichtest. Bereite dich seelisch schon mal drauf vor. Mach den Adhan, mach die Iqama, lies etwas Koran. Zieh etwas Bestimmtes an für das Gebet, parfümiere dich und dann bring Abwechslung in das Gebet rein. Warum denken wir immer im Gebet an etwas anderes? Was ist der Grund dafür? Der Grund dafür besteht darin, dass wir so stark in der Routine im Gebet sind, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, was wir da überhaupt machen. Richtig? Wir machen das jeden Tag, so oft, immer das Gleiche. Wir denken nicht mal darüber nach, was wir hier gerade machen. Und wenn wir nicht darüber nachdenken, was wir gerade machen, ist unser Sinn, unsere Gedanken sind leer. Und was passiert, wenn sie leer sind? Sie werden mit sinnlosen Sachen gefüllt. Indem wir aber Abwechslung im Gebet reinbringen, diese Routine entschwinden, diese Routine, aus dieser Routine ausbrechen, sind wir in Gedanken immer beim Gebet, weil wir immer uns im Kopf halten, okay, das und das mache ich jetzt. Als Beispiel, für die meisten Muslime besteht der Koran nur aus Surat al-Fatiha und Surat al-Ikhlas. Fertig. Es gibt auch andere Suren. Ja, es gibt 4 Suren, die wir nicht rezitieren können im Gebet, wegen der Pflichtniederwerfung, ja. Aber warum lernen wir nicht bestimmte Suren für das Gebet? Warum lerne ich nicht beispielsweise Surat al-Kafirun auswendig? Ich lerne es auswendig mit der Absicht, es im Gebet zu rezitieren. Ich lerne Surat al-Shams auswendig beispielsweise oder andere Suren. Surat al-Asr, Surat al-Qadr beispielsweise. Ich lerne diese kleineren Suren von Juz' Amma. Ich gehe mit der Absicht daran, diese Suren auswendig zu lernen, um sie im Gebet zu rezitieren. Habe ich dann Zeit, über etwas anderes nachzudenken, wenn ich an diese Sure nachdenke und dass ich sie auswendig gelernt habe und vor allem, was dahinter sich verbirgt mit der Bedeutung, dann werde ich anwesend im Gebet sein. Das heißt, wir machen gleich, inshallah, weil wir die Zeit... Wir haben also, die erste Möglichkeit ist es, dass wir andere Suren immer im Gebet lesen. Zweitens, Dua im Bittgebet, im Qunut, auch mal was anderes. Es gibt andere Bittgebete als beispielsweise Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Es gibt auch andere Bittgebete. Lass uns auch da mal etwas anderes lernen. In der Verbeugung, im Sujud, lass uns also versuchen, Abwechslung in unser Gebet reinzubringen. Lass uns versuchen, andere Suren auch mal zu rezitieren. Lass uns im Sujud beispielsweise auch mal andere Sachen sagen, wie zum Beispiel, ja, als, ja, wali al-afi, as'aluk al-afi, afi dini wa dunya wal-akhira. Es gibt viele andere Sachen, die man sagen kann. Und viertens, und womöglich einer der wichtigsten Punkte, wir müssen verstehen, was wir denn da überhaupt sagen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Frage, was bedeutet Allahu samad? Seit Jahren rezitieren wir diese Sura im Gebet und wenn ich die meisten fragen würde, was bedeutet Allahu Samad, wüssten es die meisten nicht mal, was es bedeutet. Lass uns verstehen, was bedeutet es, wenn ich sage Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman ar-Rahim. Wieso wiederholt sich hier diese Eigenschaft der Rahma, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim und dann sagen wir Ar-Rahman ar-Rahim. Aus welchem Grund wiederholt sich das? Maliki yawmiddin, was hat das zu bedeuten? Lass uns verstehen, was wir da sagen und welche Bedeutung es hat. Die zweite Sura genauso. Im Ruku', in der Verbeugung, Subhana Rabbi al-Azimi wa bihamdih. Was bedeutet das überhaupt? Kann das irgendjemand übersetzen? Kann das irgendjemand erklären? Kann irgendjemand erklären, was es bedeutet, wenn wir im Sujud Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdih sagen? Was bedeutet das überhaupt? Tagtäglich rezitieren wir das Gebet und können wahrscheinlich nicht einmal übersetzen oder erklären, was wir da im Gebet sagen. Und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir gar keine Beziehung zum Gebet haben oder keine spirituelle Beziehung zum Gebet entwickeln. Weil wir nicht verstehen, was wir da gerade überhaupt machen. Wir haben es irgendwann mal gelernt, es hat sich als Routine eingespeichert, wir machen es jeden Tag, haken es ab und tschüss. Dann brauchen wir uns auch nicht wundern, dass dieses Gebet keinen Effekt auf unser Leben hat. Wenn wir aber versuchen, diese Punkte inshallah zu etablieren und danach zu gehen, dann bin ich mir zu 100% sicher, wird sich unser Gebet um einen größten und einen großen Faktor inshallah verbessern. Deshalb, in erster Linie verstehen, was die Philosophie des Gebets ist, verstehen, warum ich das Gebet verrichte. Danach natürlich einige allgemeine Urteile berücksichtigen, wie zum Beispiel jetzt speziell in der Winterzeit, wenn es darum geht, die Gebete zu verrichten. Öfter sind wir in der Schule, in der Uni, auf Arbeit von 12 bis 17 Uhr als Beispiel. Und wir haben keine Möglichkeit oder wir sind erst dann zu Hause, wenn die Gebetszeit schon abgelaufen ist. Und bis heute sagen mir Geschwister, ja, ich mache es so, wenn ich zu Hause ankomme, bete ich das Morgengebet nach, weil ich verschlafen habe. Das Mittags- und Nachmittagsgebet bete ich nach, weil ich auf Arbeit war. Und dann bete ich Maghrib- und Isha-Gebet, habe alles auf einmal. Das geht nicht. Allah subhanahu wa ta'ala ist klar und deutlich und sagt, zu jedem Gebet gehört eine bestimmte Zeit. Und dieses Gebet muss in der Zeit verrichtet werden. Egal wie, wir können über die Situation reden, es gibt immer eine Möglichkeit, die Gebete in der Zeit zu verrichten. Da gibt es natürlich immer verschiedene Situationen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir jede einzelne Situation jetzt hier aufgreifen. Was, wenn ich auf Arbeit bin? Was, wenn der Arbeitgeber mir es verbietet? Was, wenn ich im Flugzeug bin? Was, wenn ich im Zug bin und meinen Finger immer auf eine bestimmte Taste halten muss? Es gibt für alles eine Antwort. Gibt es, ohne Zweifel. Wichtig für uns ist aber zu wissen, dass wir das Gebet in seiner Zeit verrichten müssen. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Wahrlich, das Gebet ist für den Gläubigen zu einer bestimmten Zeit vorbestimmt. Bestimmt, was zu dieser Zeit verrichtet werden muss. Deshalb ist es für uns wichtig, ja, nachdem wir verstanden haben, was die Philosophie des Gebets ist, dass wir auch die äußeren Aspekte des Gebets kennenlernen, die Fiqh-Urteile des Gebets. Und natürlich, wie gesagt, das würde jetzt in den Rahmen springen, wenn wir da auf die gesamten Fiqh-Urteile eingehen. Aber beispielsweise, wenn ich unterwegs bin, meine Kleidung verunreinigt wurde, bedeutet das nicht, dass ich nicht bete, bis ich zu Hause bin und die Zeit verstrichen ist. Nein, ich verrichte das Gebet, auch wenn ich unreine Kleidung habe. Komme ich nach Hause und die Gebetszeit ist noch da, dann wechsle ich meine Kleidung und wiederhole das Gebet. Wenn nicht, habe ich meine Pflicht erfüllt. Wenn ich draußen unterwegs bin, im Zug, im Flugzeug, wo auch immer, gibt es immer eine Möglichkeit, das Gebet zu verrichten. Sei es im Stehen, wie beispielsweise, wenn man im Cockpit oder die Stewardess fragt, kann ich hinten das Gebet verrichten oder vorne? In welche Richtung ist ungefähr die Qibla? Oder aber im Bahnhof oder aber am Flughafen. Für jede Möglichkeit gibt es eine Lösung. Und wir können, inshallah, nächstes Mal, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns die Möglichkeit gibt, auch gerne mal darüber sprechen, über die offenen Fragen zum Gebet. Wie wir das Gebet zu der Zeit verrichten können, dass es niemals vorkommt, dass wir die Zeit des Gebets verpassen, die Zeit des Gebets absichtlich verstreichen lassen. Ja, wir müssen dann das Gebet nachholen, klar, aber wir haben eine Sünde dadurch bekommen. Diese Sünde ist da, die steht in unserem Buch geschrieben, hat das Gebet absichtlich verpasst. Und dann müssen wir dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam eine Antwort liefern. Wenn er sagt, ich habe das und das auf mich aufgenommen, damit du das Gebet hast und du warst gerade auf Arbeit oder warst unterwegs und hast das Gebet verstreichen lassen, wo ist dein Respekt mir gegenüber? Und dann hat der Prophet recht, sallallahu alaihi wa sallam. Deshalb, um zum Abschluss zu kommen, Fatima alaihi salam hat ihren Kindern, genauso wie sie es von ihrem Vater und ihrer Mutter gelernt hat, diese Liebe zum Gottesdienst, hat sie genau das Gleiche auch ihren Kindern weitergegeben. Ja, und das habe ich schon öfters erwähnt gehabt. Mit welcher Kraft konnte Zainab alaihi salam am Tage nach Ashura in der Nacht Salatul Layl verrichten beispielsweise? Imam Zainul Abidin alaihi salam sagte, meine Tante Zainab hat während Karbala und Kufa und Scham nie Salatul Layl verpasst. Oh Zainab, du hast gerade miterlebt, wie dein Bruder enthauptet wurde, wie dein Bruder Abul Fadl Abbas getötet wurde, dessen Arme abgetrennt wurden, wie deine gesamte Familie, wie deine Söhne getötet wurden und du kommst und verrichtest dennoch Salatul Layl in dieser Nacht? Meint ihr, Allah subhanahu wa ta'ala hätte Zainab a.s. getadelt, wenn sie in dieser speziellen Nacht mal Salatul Layl ausgelassen hätte? Es ist Mustahab, es ist kein Pflichtgebet. Hätte Allah subhanahu wa ta'ala sie getadelt, sie bestraft dafür? Sicherlich nicht. Aber Zainab a.s. hat gesagt, nein, es ist nicht so, dass ich schlafen gehe, um mich auszuruhen und Salatul Layl für mich eine Last ist. Nein, Salatul Layl ist meine Ruhe. Diese Bindung zu Allah subhanahu wa ta'ala in der tiefsten Nacht, wo mich niemand hört, wo ich meine gesamte Familie verloren habe, weiß ich, Allah subhanahu wa ta'ala, ihn kann ich nicht verlieren. Er ist immer bei mir. Salatul Layl gibt mir die Kraft, das alles überhaupt durchzustehen. Dieses Gebet, mitten in der Nacht zu stehen vor Allah subhanahu wa ta'ala, das gibt mir doch erst die Kraft. Und von wem hat sie das gelernt? Wenn nicht von ihrer Mutter Fatima az-Zahra, salatullahi wa salam alayhi, die mit ihrer gebrochenen Rippe dastand und das Gebet verrichtet hat. Die gesagt hat, egal wie sehr die Muslime mich angreifen, egal wie sehr sie sich gegen mich wenden, das ist kein Grund, meine Bindung zu Allah subhanahu wa ta'ala zu schwächen. Nein, an Allah subhanahu wa ta'ala halte ich mich dann umso mehr fest. Deshalb sehen wir dies bei Fatima alayhi salam, bei Zainab alayhi salam und bei den Imamen der Ahlul Bayt, salatullahi wa salam alayhim ajma'in. Deshalb bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er unsere Liebe und unsere Bindung und Spiritualität zum Gebet inshallah stärkt und dass wir diese Süße des Gebets inshallah schmecken und dass dieses Gebet seine Wirkung zu 100% bei uns entfaltet, indem es uns vor Schändlichkeiten und den Sünden inshallah fernhält. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ali baytihi at-tayyibin at-tahirin.